Hallöchen und Happy Halloween und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest. Es ist überhaupt nicht der letzte Samstag im Monat, sondern der letzte Freitag im Monat. Es ist Halloween und ich bin fast eine Woche zu spät dran. I'm sorry. Es war turbulent. Was soll ich euch sagen? Es ist immer turbulent, aber mich hat tatsächlich auf den letzten, man hört es auch noch ein bisschen. Leider spielt die Nase bei den Geschichten diese Woche auch ein bisschen mit. Denn mich hat letzte Woche nach der Buchmesse die Erkältung aus der Hölle erwischt und ich hatte keine Stimme mehr. Deshalb konnte ich auch einfach nichts aufnehmen. Und dann habe ich gedacht, Halloween steht vor der Tür, Stimme ist wieder da, zumindest einigermaßen. Und ich kann euch dafür heute gleich drei Geschichten kredenzen. Wir haben heute einmal die Geschichte Fingerfood von Lila Graves. Das ist eine Hörerin, die auch eine Autorin ist gleichzeitig, lieben wir. Und sie hat auch einen Kurzgeschichtenband genau jetzt im Oktober veröffentlicht. Und all das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Also zur gruseligen Kurzgeschichtensammlung von Lila Graves geht's auch direkt in den Shownotes, wenn ihr Lust habt, mehr zu lesen, wenn euch Fingerfood gefallen hat. Dann habe ich noch zwei Creepypastas im Gepäck, weil ich gedacht habe, es ist natürlich Halloween und ich möchte auch ein bisschen Halloween-Thema haben. Deshalb gibt es noch zwei kurze Creepypastas, und zwar Sweet 18 und Ein Mädchen in der Dunkelheit. Und bevor wir zu den Geschichten kommen, gibt's natürlich wie immer auch ein Update. Und da wir uns noch im Oktober befinden, kann ich auch heute, trotz Verspätung, sagen, im vergangenen Monat sind folgende Produktionen mit meiner Stimme erschienen. Und zwar in Fire and Rain, Sturmkuss von Gesa Schwarz, habe ich zusammen mit Michael Borgert und Erik Borner gesprochen und ist beim Hörbuch Hamburg Verlag erschienen. Und das Buch hat mich ehrlich überrascht. Es kommen Drachen drin vor. Ich hatte schon lange keine Drachen mehr in der Fantasy, die ich gesprochen habe. Es ist ein sehr erwachsenes Fantasy-Buch, meiner Meinung nach. Und ich hatte einen tierischen Spaß, weil wir ein dystopisches Setting haben. Diejenigen unter euch, die auch Stimme im Kopf hören und die mich auf Instagram schon eine Weile verfolgen vielleicht. Pia.liest- heiße ich da übrigens, falls ihr vorbeischauen möchtet. Da habe ich schon das ein oder andere Mal meine Liebe zu Dystopien kundgetan. Und in Fire and Rain, Sturmkuss spielt, also ist der erste Teil von einer Dilogie und es spielt in einem dystopischen New York, was mit einer Bildgewalt beschrieben ist. Da schlackern dir die Öhrchen. Also wenn ihr Bock habt auf Dystopien, auf Drachen, auf Fantasy, auf ein bisschen Romantasy, dann hört euch dieses wunderbare Hörbuch an. Dann Musenrausch von Malou Bichon, gesprochen von Eileen Wrozina, Louis Friedemann Thiele, Hannah Scheppmann und mir und erschienen bei Lübbe Audio. Auch Fantasy, by the way, spielt in Hamburg. The Darkness Within Us von Trisha Levenseller, erschienen bei Random House, habe ich ganz allein gelesen dieses Mal. Water Moon von Samantha Soto Yambao, erschienen beim DER Audio Verlag, DRV. Dazu möchte ich etwas sagen. Dieses Buch hat mich so unendlich begeistert. Und um irgendwie einen Anhaltspunkt zu geben, wie es sich anfühlt, kann ich nur sagen, ich selbst habe Studio Ghibli-Filme nie gesehen. Aber der Tontechniker, der dabei war, hat eine unheimliche Japan-Liebe. Und der hat gesagt, dieses Buch ist wie ein Studio Ghibli-Film zum Hören. Und wenn Studio Ghibli-Filme so sind wie dieses Buch, dann muss ich mir unbedingt endlich mal einen anschauen. Obviously. Dieses Buch war einfach nur bezaubernd. Ist übrigens ein Erwachsenenbuch. Kein Kinderbuch. Ganz viel Metaebene. Ganz, ganz viel philosophische Gedanken. Verpackt in eine atemberaubend schöne, in Japan spielende Fantasy-Geschichte. Dann Ich, Captain Hook und die verfluchte Schatzinsel. Das wiederum ist ein Kinderbuch, liebe Leute. Erschienen bei Eagle Records beziehungsweise Oettinger Audio. Und das habe ich mit ganz vielen, vielen, vielen Kollegen und Kolleginnen gesprochen. Ist ein Teil der Reihe von Frank Schwieger. Wir hatten hier schon mal im Podcast Ich, Athene und die anderen mutigen Frauen aus Olympia. Und auch hier wird quasi, werden verschiedene Geschichten von Figuren beleuchtet. Dann Die Prinzen des Winters, Band 5 von Katie Steen, gelesen von Fanny Bechert, Michaela Gärtner und mir, erschienen bei Lauschmedien, 5. Teil und Finale der Reihe Die Prinzen des Winters. Dann mein Monatshighlight Ever and After 3. Die letzte Stunde von Stella Tuck habe ich diesmal gar nicht alleine gelesen, sondern zusammen mit Mio Lechenmeier. Der hat einen kleinen Part übernommen. Diejenigen von euch, die das Buch schon kennen, beziehungsweise die ersten beiden Teile schon kennen, die Reihe schon kennen, die werden vielleicht ahnen, wen Mio Lechenmeier in der Rolle übernommen hat, sozusagen. Auch hier ist der 3. Teil bei Goya Libre erschienen natürlich. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ein fulminantes Finale mit, ich glaube, wieder 16 Stunden Laufzeit oder so. Stürzt euch drauf. Das war richtig cool. Und für mich sowieso eine meiner Highlight-Reihen. Märchenadaption von Stella Tuck mit ganz viel Horror. Eigentlich also als Jugendbuch ausgewiesen, aber ehrlich gesagt ist es für Erwachsene. Gebt's nicht euren Kindern unter 14, wenn nicht sogar unter 16, würde ich sagen. Und zu guter Letzt und last but not least, Novel Haven Match of Fate von Annabel Steel habe ich auch zusammen mit Louis Friedemann Thiele gelesen. Ein wunderschöner Romance-Titel mit einem ganz besonderen Setting, denn wir sind in der Gaming-Branche unterwegs. Es gibt ganz, ganz viele Anspielungen auf Games, die ich sehr liebe, auf Sims, auf Stardew Valley, in der männlichen Perspektive, aber auch auf Shooter und irgendwelche Strategiespiele. Bitte nagelt mich nicht darauf fest. Ich habe nur grob drüber geguckt. In meinem Anteil, in der weiblichen Perspektive jedenfalls ganz, ganz viele Anspielungen auf Cozy Games. Und da ich ja immer schon seit jeher gerne Cozy Games spiele, wie Sims, wie Stardew Valley etc., war es für mich ein ganz besonderes Projekt. Schöne Figurenausarbeitung, eine tolle Geschichte, hat richtig Spaß gemacht und ist Teil 2 der New Adult-Reihe von Annabel Steel. Erschienen bei Lux Audio. Das war's an Veröffentlichungen diesen Monat. Dieser Monat hatte es in sich, offensichtlich. Jedenfalls möchte ich mich natürlich, bevor wir zu den Geschichten kommen, auch noch bedanken. Und zwar bei Caroline, bei Christina und bei Katharina Theresia, die mir eine kleine Zuwendung via PayPal haben zukommen lassen, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Wenn ihr mich auch unterstützen möchtet, monetär, dann könnt ihr das tun, indem ihr einen Betrag eurer Wahl an danke@pia-liest.de schickt. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich auch unterstützen, indem ihr den Podcast fleißig weiterempfehlt, indem ihr Bewertungen schreibt, indem ihr Sternchenbewertungen hinterlasst, natürlich möglichst gute, und indem ihr quasi einfach rum erzählt, dass dieser Podcast hörenswert ist, damit Pia Liest bleibt und wächst. Genau. So, und jetzt kommen wir zu den Geschichten. Ich wünsche euch ein fantastisches Halloween, eine tolle Zeit, wie auch immer ihr sie verbringt, ob ihr feiern geht oder Trick or Treat, was auch immer ihr vorhabt. Habt's gut und passt auf euch auf, und wir hören uns Ende November. Fingerfood. Eine Hörerinnengeschichte von Lila Graves. Georg fuhr seinen PC herunter. Er war wie so oft der Letzte im Büro, allein mit dem Rest Kaffee in seinem Becher. In der stillen Eingangshalle wünschte er dem Sicherheitsmann eine ruhige Schicht und ließ die Arbeitswoche hinter sich. Zu Hause angekommen, setzte er sich an seinen Computer und durchstöberte die Geocaching-Website. 23 Caches hatte er bereits in seiner Umgebung gefunden. Der Umkreis, den er zu Fuß erreichen konnte, war von ihm als erledigt markiert. Jetzt vergrößerte Georg den Suchbereich, fühlte das Prickeln der Spannung in seinem Nacken aufsteigen. Sein Blick fiel auf eine ungelöste Markierung, etwas weiter entfernt von seinem Zuhause. Der Ort lag in einer abgelegenen Region, irgendwo zwischen Wald und Hügeln. Krähenried stand in der Beschreibung. Eine Gegend, von der er vor kurzem in einem Online-Artikel gelesen hatte. Ein Wanderer war dort verschwunden und bis heute nicht wieder aufgetaucht. Auf dem Satellitenbild erkannte er einen Fluss, der sich durch dicht bewaldetes Gelände schlängelte. Dahinter erhob sich ein steiler Berg, dessen untere Ausläufer von Schatten verdeckt waren. Er klickte auf das Symbol mit der grünen Dose. Der Cache galt als schwer erreichbar, was Georg ein Lächeln entlockte. Dieser Cache würde ihn fordern. Herausforderungen waren genau sein Ding. Möglicherweise musste geklettert werden. Die Dosengröße war als normal gekennzeichnet. Er speicherte den Cache, schickte sich die Koordinaten aufs Handy und fuhr den PC herunter. Mit dem ersten Licht des Tages packte Georg seine Ausrüstung und ein paar Snacks zusammen. Kletterausrüstung und wetterfeste Kleidung landeten im Kofferraum seines Kombis. Seine Kollegen verspotteten ihn oft wegen des alten Wagens, doch Georg hing an ihm. Er hatte ihn von seinem Vater übernommen, der viel zu früh gestorben war. Der Geruch im Inneren, das abgegriffene Lenkrad, selbst das dumpfe Klacken der Türen erinnerten ihn an gemeinsame Ausflüge. Georg stieg ein und fuhr los. Die Sonne spickte hinter ein paar Wolken hervor. Er setzte eine Sonnenbrille auf und startete seine 80er-Rock-Playlist. Das Fenster heruntergekurbelt, stützte er den Unterarm ab und stimmte mit Bon Scott Highway to Hell an. Er trat aufs Gaspedal, eine dunkle Wolke hüllte die Rücklichter des Wagens ein. Er fühlte sich gut. Eine Stunde später stand Georg am Wandererparkplatz und blickte auf das Gebirge. Tief atmete er den Duft von feuchter Erde und Tannennadeln ein. Die Regenfälle der letzten Tage hatten die Landschaft aufblühen lassen. Georg kontrollierte seinen Standort auf dem Smartphone, packte sich den Rucksack auf den Rücken und befestigte die Kletterausrüstung an den seitlichen Schlaufen. Nach einem skeptischen Blick in den Himmel rollte er die Regenkleidung zusammen und stopfte sie sicherheitshalber noch mit hinein. Dann stapfte er los. Der Weg war voller Matsch. Georg musste aufpassen, dass er den Halt nicht verlor. Über ihm zogen schwere Wolken vorüber, doch immer wieder blitzte die Sonne durch die Blätter und warf ihre Lichtstrahlen auf den Pfad. Nach einer Weile erreichte er das Tal. Ein altes Holzschild am Wegrand trug verblasste Buchstaben. Krähenried. In der Ferne erkannte er den Fuß des Berges. Irgendwo dort musste das Versteck liegen. Ein schmaler Pfad führte Georg bis zu einem Flussufer. Große Steine ragten aus dem Wasser, ein Baumstamm lag quer verhakt zwischen den Steinen. Georg ließ den Blick schweifen. Der Weg zu den Koordinaten führte über den Fluss hinauf zu dem Berg, den er schon von den Satellitenbildern kannte. Mit einem kräftigen Sprung stieß er sich ab und landete auf dem ersten Stein, dann auf dem nächsten. Geschickt balancierte er, die Arme ausgestreckt, der Blick konzentriert. Je näher er dem umgestürzten Baumstamm kam, desto mehr rauschte das Adrenalin durch seine Adern. Mit Bedacht stieg er auf den feuchten Stamm und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, um nicht auf dem glitschigen Holz auszurutschen. Der Stamm knarrte bedrohlich unter seinem Gewicht, doch Georg blieb ruhig und konzentrierte sich nur auf seine Schritte. Das Ufer war jetzt nur noch einen Sprung entfernt. Er hielt inne, spürte den Stamm unter sich leicht nachgeben. Konnte er das wagen? Sein Herz schlug schneller. Er musste. Also verlagerte er sein Gewicht und machte einen kühnen Sprung nach vorn. Der Schrei, der ihm über die Lippen wollte, erstickte im Matsch, als er ausrutschte und mit dem Gesicht voran bremste. Erde und Laub drangen in seinen Mund, aber wenigstens war er am anderen Ufer angelangt. Er hätte sich schütteln müssen, doch für einen flüchtigen Moment blieb er einfach liegen und schmeckte. Dann richtete er sich auf, wischte sich über das Gesicht und griff nach dem Handy. Noch einmal überprüfte er seinen Standort. Ja, er näherte sich langsam dem Ziel. Georg hob den Blick, entdeckte den dunklen Höhleneingang am Fuß des Hangs und machte sich auf den Weg. An der Höhle angekommen, griff er nach seiner Stirnlampe, zog sie aus dem Rucksack und bemerkte dabei, dass die Seitentasche offen stand. Die Snacks waren weg. Vermutlich hatte er sie beim Sturz verloren. Er seufzte leise. Danach zu suchen lohnte sich nicht. Sie wären ohnehin zerquetscht oder durchweicht vom Wasser. Er setzte die Lampe auf, schaltete sie an und trat ein. Nach ein paar Schritten stoppte er abrupt. Vor ihm endete der Höhlenweg an einer steilen Kante. Der Boden lag gut 4 Meter tiefer. Hinunterspringen war keine Option. Georg zog ein Seil aus dem Rucksack und befestigte es an einem größeren Felsen, der fest in der Erde saß. Zur Sicherheit wickelte er das Seil 2-mal herum und knotete es sorgfältig fest. Ein kurzer, kräftiger Ruck bestätigte ihm, dass alles hielt. Er schnallte den Klettergurt um, hakte sich ein und ließ sich langsam hinunter. Seine Füße tasteten sich an der schrägen Wand entlang, während die Stirnlampe kleine Lichtkegel über das Gestein schickte. Der Abstieg dauerte nur wenige Sekunden, dann erreichte er den Boden. Es war feucht hier, kühler und still. Er löste sich vom Seil und richtete die Lampe aus. Sein Licht fiel auf die Überreste eines kleinen Lagerfeuers. Er beugte sich hinunter und legte prüfend die Hand über die Asche. Die Stelle war kalt, ganz durchgekühlt. Georg ließ den Strahl seiner Lampe weiter über die Umgebung gleiten. Neben der Feuerstelle lagen ein Teller aus Metall, ein einfaches Messer und ein Sturmfeuerzeug, alles ordentlich nebeneinander gelegt. Sein Magen meldete sich sofort. Auf dem Metallteller lagen zwei längliche Stücke, die entfernt an Salami-Sticks erinnerten. Manchmal hinterließen Kescher kleine Snacks oder Belohnungen. Georg hatte sich längst angewöhnt, alles zu probieren, was irgendwie essbar wirkte. Es gehörte für ihn dazu wie ein festes Ritual auf seinen Touren, ein kleiner Nervenkitzel für den Gaumen. Er griff zu, schob sich eines der Stücke in den Mund und biss hinein. Ein Geschmack, seltsam intensiv, breitete sich in seinem Mund aus, salzig, metallisch und schwer zuzuordnen. Vor Schreck schnappte er nach Luft. Das Stück Fleisch rutschte ihm tief in den Hals und blieb irgendwo zwischen Kehle und Speiseröhre hängen. Er hustete und würgte, versuchte es auszuspucken, doch vergebens. Es wollte sich nicht lösen. Georg ging in die Knie und griff sich an die Kehle, seine Augen panisch aufgerissen. Er blickte durch einen Schleier aus Tränen, während Angst und Verzweiflung sein Herz so schnell schlagen ließen, als wolle es aus seiner Brust springen. Seine Lungen schrien nach Sauerstoff. Das Stück Fleisch saß fest und wollte sich nicht rühren. Ihm wurde schwummrig. Seine Sinne drohten in Dunkelheit zu versinken. Georg röchelte, versuchte in seiner Benommenheit einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Zunächst war da nur ein leises Rauschen in seinem Kopf, doch es schwoll rasch an, wurde zu einem dröhnenden Strom, der alles andere übertönte. Dunkle Flecken tanzten vor seinen Augen, nahmen ihm nach und nach die Sicht. Wieder versuchte er, das Stück Fleisch auszuhusten. Seine Hände gruben sich krampfhaft in sein T-Shirt, er spürte seine Nägel auf seiner Haut. Sein Leben zog an seinem inneren Auge vorbei und seine Verzweiflung stieg ins Unermessliche. Wie konnte er dem Tod noch entkommen? Tränen rannen seine Wange hinab und tropften auf den Boden. Etwas in ihm reagierte. Ohne wirklich zu wissen, warum, schloss Georg die Augen, warf ruckartig den Kopf in den Nacken und zwang sich zu schlucken. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken, während er das Gefühl des Widerstands in seiner Kehle spürte. Der Kloß begann zu rutschen. Er schluckte erneut. Von ziehendem Schmerz begleitet, fand das Fleisch quälend langsam seinen Weg die Speiseröhre hinab. Ein tiefes, erleichtertes Keuchen verließ seine Lippen, als der Druck nachließ und die Luft wieder in seine Lungen strömte. Die schwarzen, tanzenden Punkte verschwanden. Das Rauschen in seinen Ohren wurde mit jedem Atemzug leiser. Gierig sog er die Luft ein, die Hände auf die Oberschenkel gestützt. Sein Herz klopfte noch immer wild. Er lebte. Verdammt, er lebte noch! Sein Atem beruhigte sich langsam. Ein leises Lachen entwich ihm. Dann ließ er sich rücklings auf den Boden sinken, streckte Arme und Beine von sich und schloss für einen Moment die Augen. Er schickte ein kurzes Dankgebet zum Himmel. Als er sich wieder einigermaßen gefangen hatte, drängte ihn seine Neugier, weiter nach dem Behälter zu suchen, der hier irgendwo versteckt sein musste. An einer Felswand entdeckte er eine schmale dunkle Ritze. Daneben war ein X in den Stein gekratzt, verblasst, aber noch gut zu erkennen. Georg trat näher. Das wirkte irgendwie zu einfach. Er richtete das Licht seiner Stirnlampe aus, doch der schmale Spalt verschluckte das Licht beinahe vollständig. Vorsichtig schob er die Hand hinein, tasteten langsam tiefer in die Dunkelheit. Dann stieß er auf etwas Glattes, Plastik. Er zog daran. Eine kleine Tupperdose, deren Deckel ein Einhorn zierte, lag in seiner Hand. Mit einem Kribbeln im Bauch stellte er die Dose auf den Boden und setzte sich davor. Wie jedes Mal, wenn er kurz vor dem Ziel war, spürte er diesen leichten Nervenkitzel, der ihn dazu brachte, den Deckel besonders vorsichtig zu öffnen. Drinnen lag ein kleines, in Plastikfolie gewickeltes Logbuch, daneben ein winziger Bleistift. Georg zog das Büchlein heraus, schlug es auf und blätterte. Der letzte Eintrag war verwischt. Etwas Braunes klebte an der Seite. Georg ließ ein paar Zeilen Platz und trug sich darunter ein. Sein Name, das Datum. Es war ein einfacher Moment und doch erfüllte er ihn jedes Mal mit Stolz, als hätte er ein Geheimnis gelüftet, das nur für ihn bestimmt gewesen war. Lächelnd schob er die Dose zurück. Gerade als er sich zum Gehen wandte, blieb sein Licht an etwas hängen. Er blinzelte, richtete den Strahl neu aus und trat näher. In einer Ecke lag ein Schlafsack, verdreckt und feucht, als hätte ihn jemand achtlos zurückgelassen. Georg beugte sich hinunter. Ein unangenehmer Geruch stieg ihm in die Nase und eine schreckliche Ahnung überkam ihn. Der Lichtkegel der Lampe erfasste, was er bereits gerochen hatte. Ein Zeh schaute unter dem Stoff hervor. Mit den Fingerspitzen hob Georg den Schlafsack an. Was er erblickte, erfüllte ihn mit Schrecken. Ein schmutziger Fuß führte über geschundene Beine zu dem Rest einer zerrissenen Wanderhose. Aus dem Schienbein ragte ein Knochen heraus. Georg schluckte trocken. Vor ihm lag eine Leiche, die Arme eng um den eigenen Körper geschlungen, die Finger blutverkrustet. Zumindest die, die noch vorhanden waren. Vor seinem inneren Auge sah er den Geocacher in die Tiefe stürzen, genau dort, wo er sich eben noch abgeseilt hatte. In Verzweiflung und mit nagendem Hunger musste er angefangen haben, sich selbst zu verspeisen. Doch wie war er gestorben? An einer Infektion? An Blutverlust? Oder war er verhungert? Dieses Rätsel würde Georg hier und jetzt nicht lösen können, aber er wusste, was er vorhin hatte kosten dürfen. Ein hysterisches Lachen löste sich aus seiner Kehle. Ein menschlicher Finger. Ich habe einen menschlichen Finger verspeist. Ungläubig starrte er die Leiche weiter an. Hatte er wirklich Menschenfleisch gekostet? Die Vorstellung ließ seine Lendengegend kribbeln. Er musste es genauer wissen, aber die Leiche vor ihm war bereits zu verwest. Es gab nur einen Weg herauszufinden, ob Menschenfleisch tatsächlich so schmeckte wie das, was er sich vorhin einverleibt hatte. Und dafür musste er zurück in die Zivilisation. Hastig deckte er den Toten wieder zu und verließ die Höhle. Er wollte diesen Ort des Grauens hinter sich lassen. Georg ahnte nicht, dass dieses Ereignis für ihn den Beginn einer besonderen kulinarischen Reise einläutete. Schinken war ja auch nur getrocknete Scheibenleiche. Sweet 18. Der 31. Oktober 2013, Halloween und zugleich mein Geburtstag. Geweckt wurde ich an diesem Tag um 9.15 Uhr durch den ohrenbetäubenden Klingelton meines Handys. Ich streckte mich, griff danach und starrte auf das grelle Display. Es war Rachel, meine Freundin. Nachdem ich etliche Anrufe von Familie und Freunden bekommen hatte, entschied ich mich, ein bisschen rauszugehen. Für diese Jahreszeit herrschte tolles Wetter und die Sonne war warm und so weich auf der Haut. Ich lief zu dem Kiosk meines Vaters, der gerade dabei war, eine Lieferung anzunehmen. Es waren Kisten mit Erfrischungsgetränken. Ich trat ein, nahm mir eine Flasche Cola und betrachtete die Zeitung, die mein Dad wohl noch vor kurzem hinter der Kasse gelesen hatte. Spendenmarathon, Sportergebnisse, ein Mann, dem eine seltene Therapie das Leben gerettet hatte und ein Mädchen, das vergewaltigt und umgebracht worden war. Halt. Woher kam das Mädchen? Aus unserem Ort? Das Gesicht kam mir bekannt vor. Laut Foto musste sie ungefähr in meinem Alter sein. Ich blätterte auf Seite 3, wo der Bericht in voller Länge zu lesen war. Dort stand in flüchtigen Sätzen, dass Nachbarn spät am Abend laute Schreie gehört hatten und natürlich sofort die Polizei alarmierten. Als endlich ein Streifenwagen eintraf, war es zu spät. Die Tür stand offen und das Mädchen lag blutverschmiert in der Badewanne. Ich legte die Zeitung beiseite. Dad gab mir Geld und ich traf mich mit Tony. Er sagte, ich müsse mich für heute Abend verkleiden, da er eine Überraschung habe. Ich zog also einen schwarzen Mantel und eine Totenschädelmaske über und hetzte mit Tony mitten durch die Stadt, bis wir an einem verlassenen Kino standen. Damals war ich oft in dieses Kino gegangen, Vor 2 Jahren wurde es geschlossen und konnte für Privatveranstaltungen gebucht werden. Es sah schon ziemlich beängstigend aus. Als wir hineingingen, sah ich überall um mich herum maskierte Menschen. Dann hörte ich Getuschel. Ist er das? Ich zog meine Maske ab und wartete auf die Reaktion der Gestalten. Laute Musik drang auf einmal in mein Ohr und die Maskierten kamen alle auf mich zu, mir persönlich zu gratulieren. Es waren meine Freunde. Rachel zog ihre Maske ab und küsste mich zärtlich. Als nächstes bekam ich eine Umarmung von einer weiteren weiblichen Person. Mir wollte einfach nicht einfallen, wer sie war. Sie hatte eine gute Figur und musste etwas kleiner als 1,80 sein. Ich versuchte unter ihre weiße Maske, die aussah wie das Gesicht einer Frau, zu schauen, doch es war nicht gerade hell in dem Kinosaal und ich hielt es nicht für allzu wichtig. Im Gegenteil, dieses Unbekannte machte sie interessant und ich nahm mir vor, im Laufe des Abends aus eigener Kraft herauszufinden, wer sie war. Es wurde getanzt, geredet, getrunken und der ein oder andere Junge ging mit dem ein oder anderen Mädchen in eine andere Ecke des großen Gebäudes. Rachel kam auf mich zu und verabschiedete sich. Sie hatte noch etwas zu erledigen und wollte später wiederkommen. Der Abend war schließlich noch lang. Ich schreckte auf, als die Musik blitzartig stoppte. »So, Jungs, schnappt euch ein Mädel und ab auf die Tanzfläche. Es wird jetzt romantisch«, hallte es aus den Boxen. Da Rachel nicht mehr da war, guckte ich mich um und erblickte das mysteriöse Mädchen. Ich ging auf sie zu und reichte ihr meine Hand. Sie legte ihre Hand, die in einen Handschuh gehüllt war, in meine. Erst jetzt fiel mir auf, dass sie kein bisschen Haut zeigte. Sie legte ihren Kopf auf meine Schulter und schmiegte sich fest an mich. Sie war leicht, sehr leicht und sah so gut aus, obwohl ich ihr Gesicht nicht sehen konnte. Sie sagte nichts, ich aber auch nicht. Das Lied war viel zu schnell zu Ende und ich musste mir eingestehen, dass ich mich zu ihr hingezogen fühlte. Sie hatte es plötzlich ziemlich eilig, die Halle zu verlassen. Ich konnte sie nicht einfach so gehen lassen. Ich wollte erst wissen, wer sie war. Als sie merkte, dass ich ihr folgte, fing sie an, schneller zu laufen. Ich tat das auch und sie rannte. Dabei war sie so leicht und machte keine Geräusche. Sie war ziemlich schnell, aber ich war schneller. Wir liefen unter Laternen, die uns die Sicht ermöglichten, da es schon sehr dunkel war. Irgendwann, ich weiß nicht, in welcher Straße wir uns befanden, holte ich sie ein. Ich hielt sie fest und sie drehte sich um, wehrte sich aber nicht und machte auch keine Anstalten zu flüchten. »Wer bist du?« Sie starrte mich an, zumindest glaubte ich das. Ich konnte ihre Augen nicht sehen. Sie sagte nichts und obwohl es still war, hörte man nicht mal den Atem unter ihrer Maske. Ich überlegte kurz und dachte daran, ihr die Maske einfach vom Gesicht zu ziehen. Ich forderte sie auf, die Maske abzunehmen. Sie reagierte nicht auf meine Worte. Ich hatte genug und riss ihr ruckartig die Maske herunter, dabei wehrte sie sich heftig. Der Anblick machte mich sprachlos und mir wurde schlecht. Unter der Maske versteckte sich nichts. Ihre Kapuze fiel nach hinten und ich sah, dass sie von innen hohl war. Sie fing an zu kreischen. Sie schrie so laut, dass ich zu Boden ging und anfing zu weinen. Sie kreischte und brüllte. Es klang keineswegs menschlich. Ich übergab mich. Plötzlich überkam es mich. Ich dachte an das kreischende Mädchen, das ermordet wurde. Sie hörte auf zu schreien und rannte davon. Auf dem Boden liegend sah ich sie rennen, ohne Kopf und ohne einen Körper. Ein Mädchen in der Dunkelheit. Ich traf sie an Halloween. Ich war mit 7 meiner Freunde losgegangen, um mich von anderen Leuten mit Süßigkeiten beschenken zu lassen, und ich war gerade auf dem Nachhauseweg, als plötzlich alles um mich herum schwarz wurde. Stille. Endlose Dunkelheit. Vor mir flammten in einiger Entfernung Lichter auf. Bei näherem Hinsehen bemerkte ich, dass es Kürbislaternen waren. Ich trat näher, um mir die Sache genauer anzusehen. Es waren genau 7 Kürbisse in einem perfekten Kreis angeordnet, alle zur Mitte blickend. Was war hier los? Wie bin ich hierher gekommen? Und wofür waren diese Kürbisse? Ich hatte keine Zeit mehr für weitere Fragen, denn in diesem Moment hörte ich in der Dunkelheit das Kichern eines Mädchens. »Wer ist da?«, fragte ich. Wieder nur ein Kichern. Plötzlich bemerkte ich, dass einer der Kürbisse erlosch. Blut strömte aus Augen und Mund und bedeckte den Boden. So langsam bekam ich richtig Angst. »Was soll das? Was willst du von mir? Zeig dich!« Ein Mädchen trat aus dem Schatten, mit dem besten Halloween-Kostüm, das ich je in meinem Leben gesehen hatte. Lange, fettige, schwarze Haare reichten ihr bis zu den Hüften. Ein weißes, blutbeflecktes Kleid umhüllte ihren Körper und ihre Haut hatte die Farbe von Asche. Doch das Schrecklichste an ihr war ihr Gesicht. Ihre Augen durchbohrten mich, als könnte sie meine geheimsten Gefühle sehen, als wäre sie allwissend. Und ihr Mund, ihre blauschwarzen Lippen waren zu einem so breiten Grinsen verzogen, dass man all ihre verfaulten Zähne sehen konnte. Wenn das Blut auf ihrem Kleid nicht wäre, sähe sie aus wie auf einem alten Schwarz-Weiß-Foto. Doch es war da. Es war überall. Das Mädchen war blutüberströmt, das Kleid war auf der linken Brust vollkommen zerfetzt, ein Loch erstreckte sich durch ihre Rippen bis zu dem pochenden Muskel ihres Herzens. Ich wich zurück. Weitere Kürbisse erloschen. Das Blut floss in Strömen. Ich stand mittlerweile in einem See aus Blut. Dann rief ich noch einmal, »Was willst du von mir?« Dieses Mal antwortete sie, »Süßes oder es gibt Saures? Du willst wissen, was ich will?« »Du würdest es nicht wollen, wenn du es wüsstest. Ich will Süßigkeiten. Ich will dein Glück. Niemand hat mir jemals Süßes gegeben, also gebe ich dir Saures.« Panik überkam mich. Ich war mir sicher, dass ich jetzt sterben würde. »Na, na, keine Angst«, sagte sie. »Die wird dir jetzt auch nicht mehr helfen.« Sie kicherte wieder. »Siehst du diese Kürbisse?« »Ja? Wirklich? Ganz sicher?« »Sie stehen für die, die du am meisten liebst. Eltern und Freunde. Jedes Mal, wenn einer davon erlischt. Na? Na, weißt du's?« Der vorletzte Kürbis erlosch und dieses Mal wusste ich, was es bedeutete. »Warum?« Das Mädchen kicherte wieder und antwortete, »Wenn ich nichts Süßes haben kann, sollen alle anderen auf der Welt auch nur Saures bekommen und daran verrecken.« Sie trat noch einen Schritt vor und zertrat den letzten Kürbis, der zum Schädel meiner Mutter geworden war. Dann lief sie auf mich zu.